der Diener dieses heiligen Gottes für heute Morgen an seinem Wort. Der Matthias wird uns jetzt die Botschaft halten. Ich würde gerne zu Anfang für dich beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein heiliger und ein wunderbarer Gott bist. Und danke, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns alle beschenkst mit offenen, aufnahmebereiten Herzen, mit offenen Ohren dein Reden zu verstehen. Und das erflehen wir auch so für den Matthias, dass auch er wirklich von dir werden kann und dass du seine Worte gebrauchst, um in unsere Herzen hineinzureden. Wir segnen dich, Matthias, mit tiefer innerer Ruhe und Frieden und wir segnen uns mit Herzen, die mit Gehorsam ausgestattet sind. Amen.
Amen. Danke. Mein Name ist Matthias. Das sollten die meisten inzwischen von euch rausgekriegt haben. Und falls ihr das noch nicht wusstet, ist auch nicht so schlimm. Ich kann auch noch lange nicht alle eure Namen, also keine Panik. Wie die meisten anderen Namen auch, hat mein Name natürlich auch eine Bedeutung. Der Name Matthias bedeutet Geschenk Gottes. Ist das nicht schön? Ich hoffe, dass ich das für den einen oder anderen mal mit unterbinden, aber sicherlich nicht für jeden und immer und überall. Das wäre natürlich ein vermessener Anspruch. Dieser Name könnte auch implizieren, dass ich gerne Geschenke mag. Selbstverständlich lasse ich mich gerne beschenken, aber es ist bei mir nicht ganz so ausgeprägt, wie das vielleicht bei manch anderem ist. Also ich fahre da nicht ganz so drauf ab, wie ich das schon bei anderen Menschen erlebt habe. Wie zum Beispiel bei meiner Verlobten Melanie. Die zum Beispiel liebt Geschenke über alles. Es ist unfassbar. Also ein Geschenk und der Tag ist gerettet, egal was man vorher gemacht hat. Also es ist unfassbar. Also eigentlich, ja, ist teures, ja, teures Vergnügen. Das ist dann auch, eigentlich müsste dann ja die Melanie, wenn man das mal so betrachtet, Matthias heißen, aber ist ja Quatsch, sie heißt ja Melanie, ne? Und der Name Melanie wiederum hat ja auch eine Bedeutung. Dieser Name bedeutet die Dunkle oder die Schwarze oder auch schwarz gekleidet oder die Dunkelgelockte. Das heißt, sie müsste ja eigentlich dunkelhäutig sein, aber nee, ist sie nicht. Aber witzigerweise kommt das mit dem Dunkelgelockten wiederum bei ihr hin. Das finde ich dann ganz witzig. Allerdings habe ich ja inzwischen rausgekriegt, es gibt sehr viele Melanies in dieser Gemeinde. Es werden gefühlt jede Woche mehr, die ich so kennenlerne. Und ich bin mir ziemlich sicher, nicht jede Melanie in dieser Gemeinde ist dunkelhäutig oder dunkelgelockt. Ja. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass die Bedeutung eines Namens nicht zwangsläufig etwas mit den Eigenschaften oder mit dem Charakter der Person zu tun haben muss. Im Alten Testament jedoch, da war das anders. Wenn wir zum Beispiel mal den Namen Jakob betrachten, Jakob, der Name heißt Betrüger. Und Jakob war viele Jahre seines Lebens auch ein echter Betrüger, ein ziemlich hinterlistiger Bursche, vor allen Dingen gegenüber seinem Bruder Esau. Und ich will heute mit uns einen Bibeltext anschauen, wo es auch um einen Namen geht, und zwar um den Namen Gottes. Und dieser Name hat auch eine bemerkenswerte Bedeutung. Und der ein oder andere Schlauberger von euch mag es vielleicht schon ahnen, es geht heute um die Geschichte, wo Mose Gott im brennenden Dornbusch begegnet. Das steht im zweiten Buch Mose, die Kapitel 3 und 4. Und bevor ich mit uns in diesen Text einsteige, will ich uns noch kurz in die Geschichte drumherum mit hineinnehmen. Denn gerade bei den geschichtlichen Büchern der Bibel, was das zweite Buch Mose ist, gehört da auch dazu, ist das immer hilfreich, wenn man sich eben diese Geschichte drumherum mal anschaut. Also, das Volk Israel lebt seit etwa 400 Jahren in Ägypten. Am Anfang ging es diesem Volk noch gut, doch dann sahen die Ägypter ein Problem. Die haben sich bedroht gefühlt durch die Israeliten, haben sie versklavt und dann ging es den Israeliten ziemlich schlecht. Und darüber hinaus haben sie auch noch versucht, die männlichen Nachkommen nach der Geburt direkt zu töten. Also ziemlich schlimme Zustände. Mose jedoch wird geboren und wird als Baby verschont, weil seine Eltern ihn als Kind in einem Kästchen auf dem Nil ausgesetzt haben. Und die Tochter des Pharaos hat ihn beim Baden hat ihn gefunden, weinendes Kind, hat es aufgenommen und so ist Mose am ägyptischen Königshof aufgewachsen. Und als Mose erwachsen geworden ist, da hat er versucht, das Volk Israel auf eigene Faust zu befreien, wollte es in seine Hand nehmen. Er ist mit seinem Unterfangen jedoch kläglich gescheitert. Er hat einen ägyptischen Aufseher erschlagen, als er gedacht hat, keiner würde das sehen. wurde aber gesehen, die Israeliten haben darüber hinaus so seine Hilfe abgelehnt und er musste fliehen. Er ist in das Land Midian geflohen und hat dort etwa 40 Jahre gelebt. Und möglicherweise hat Mose dort auch resigniert, was den Zustand seines Volkes in Ägypten angeht. Aber Gott hat sein Volk nicht vergessen. Gott resigniert nicht. Er erinnert sich an seinen Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat. Das lesen wir in 2. Mose 2, Vers 24. Und so wird Gott eben aktiv und begegnet Gott begegnet Mose im brennenden Dornbusch. Und damit wären wir beim heutigen Bibeltext. Und da diese ganze Geschichte gar nicht mal so kurz ist, die geht nämlich von Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 17, das sind 39 Verse, habe ich uns mal kurz versucht, hier diesen Aufbau darzustellen. Ich hoffe, man kann es lesen. Heute geht es sogar. Letztes Mal hat es bei mir nicht so gut geklappt. Da sehen wir die ersten 10 Verse. Es geht einfach um Gott, dass Mose Gott dort begegnet. Mose sieht diesen brennenden Dornbusch, wird neugierig, geht dahin. Dann spricht Gott ihn plötzlich an. Gott stellt sich dem Mose vor und dann sagt Gott Mose den Auftrag, den er für ihn hat. Und dann, sehr interessant, 4 Einwände bringt der Mose nach und nach vor, warum er das nicht tun möchte. So Einwände wie, oh, wer bin ich denn? Und was ist, wenn mir die Israeliten nicht glauben? Und ach, ich kann doch überhaupt nicht gut reden. So ein Einwand nach dem anderen. Und jedes Mal hat Gott eine Antwort darauf. Und ich möchte uns heute nicht eine Predigt über 39 Verse halten und auch nicht 39 Verse Textlesung machen. Das würde den Rahmen des Gottesdienstes sicherlich sprengen. Deswegen habe ich mir einen dieser Einwände mal rausgepickt, nämlich den zweiten. Und auf den möchte ich heute näher mit uns eingehen. Und da möchte ich mal die ersten 3 Verse lesen. 2. Mose 3, die Verse 13 bis 15. Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt. Und sie mich dann fragen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott antwortete, ich bin da. Und er fügte hinzu, sag zum Volk Israel, der ich bin da, hat mich zu euch geschickt, der Herr. Er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn Herr, er ist da, ist mein Name für alle Zeiten. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten. Also, Mose fragt Gott nach seinem Namen. Was soll er zu dem Volk sagen, wenn sie nach Gottes Namen fragen? Das klingt gar nicht so sehr nach einem Einwand zunächst, sondern nach einer einfachen Frage nach dem Namen Gottes. Aber es geht Mose hier nicht einfach nur um meinen Namen. Denn wie ich ja eingangs erwähnte, hatten damals etwas zu sagen über den Charakter und die Eigenschaft der Person. Ein Name war nicht einfach nur ein Name, wie das heute häufig der Fall ist. Und das war Mose selbstverständlich bewusst. Und die Frage von Mose war auch insofern berechtigt, dass die Israeliten schon seit einigen Generationen mitten in Ägypten gelebt haben. Und in Ägypten, da war es ganz normal, dass es viele verschiedene Götter gab. Und diese vielen Götter hatten auch alle ihren eigenen Namen. Und es war auch durchaus denkbar, dass die Israeliten sich eben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte an die Gegebenheiten angepasst haben. Und wenn dann Mose angekommen wäre und gesagt hätte, hier, der Gott eurer Vorfahren, dann hätte das für unterschiedliche Israeliten eben auch eine unterschiedliche Bedeutung haben können. Und darüber hinaus galt in der Kultur damals noch die Annahme, dass man, wenn man zu einem Gott betet oder ihn anruft, ihn bei seinem Namen anrufen soll. Dies war zur Zeit des Alten Testaments so üblich. Da gibt es ein gutes Beispiel in 1. Könige 18, Vers 24. Das ist da, wo es ein Duell gibt zwischen Elia, dem Prophet des Herrn, und zwischen 450 Propheten des Baal. Die stehen sich da gegenüber. Beide haben ein Opfer bereitgestellt. Beide beten zu ihrem Gott um Feuer vom Himmel. Und es fällt dann nur Feuer vom Himmel auf das Opfer von dem Elia. Und da sagt an dieser Stelle Elia in 1. Könige 18, Vers 24 zu den Propheten des Baal, dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Also der Name spielte eine nicht gerade unwesentliche Rolle. Und dementsprechend war die Frage von Mose hier absolut berechtigt. Wie lautet nun die Antwort von Gott? An dieser Stelle lohnt sich mal ein kurzer Vergleich der Bibelübersetzungen. Ne? Studium und so, muss ja was gelernt haben. Und zwar der Name Gottes, ganz oben rechts in der Ecke sieht ihr ein bisschen das Tetragramm. Das ist so, wie der hebräische Schreibweise der Name ist. Da möchte ich jetzt aber nicht näher darauf eingehen. Hebräischen Unterricht hatte ich und das reicht für uns alle. Und zwar sehen wir hier zu der linken Elberfelder Bibel, übersetzt das mit Ich bin, der ich bin. Rechte Hälfte, Gute Nachricht Bibel, Ich bin da. Und es gibt noch eine dritte Variante, die wird auch immer wieder verwendet, die ähnelt der zu eurer Linken jedoch sehr, deswegen habe ich die mal rausgelassen, zwei reicht. Und die meisten Übersetzungen übersetzen das hier mit Ich bin, der ich bin. Die folgen da der Elberfelder Bibel. Und diese Antwort, Ich bin, der ich bin, klingt zunächst ja mal wie die Verweigerung einer Antwort von Gott auf die Frage von Mose. Oder es klingt auch ein Stück weit philosophisch, Ich bin, der ich bin. Gott aber will Mose weder hinhalten und will ihn auch nicht irgendeine philosophische Aussage ohne Inhalt mitteilen, sondern es ist eben so, dass im Hebräischen durch die Wiederholung des gleichen Verbs, hier ist ja ich bin, der ich bin, zweimal das Verb sein. Das Verb sein ist ja ich bin, du bist, er ist, also ich bin, der ich bin. Und dann noch die Konstruktion mit Hauptsatz, Nebensatz. Das reicht jetzt mit Grammatik, ja. Aber in dieser Konstruktion wird einer Aussage ein besonderes Gewicht verliehen. Da erhält eine Aussage eine besondere Intensität. Und das Ganze wird durch ein Beispiel vielleicht ein wenig deutlicher, haben wir wieder Gott und Mose genommen. 2. Mose 33, Vers 19, da sagt Gott nämlich zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Da haben wir wieder diese Konstruktion, Haupt- und Nebensatz zweimal hintereinander und jeweils immer das gleiche Verb, was er benutzt. Er verdoppelt, er sozusagen doppelt gemoppelt. Und durch diese Konstruktion wird eben der Inhalt betont. Ich meine, der Vers sagt auch noch ein bisschen mehr aus, aber vor allen Dingen will Gott dadurch sagen, dass er will sagen, ich bin wirklich gnädig, sagt Gott, und ich bin wirklich barmherzig. Und genauso ist es eben auch in unserem Text, dieses Ich bin, der ich bin, da sagt Gott sinngemäß, ich bin wirklich, im Sinne von ich bin wirklich da, ich bin wirklich anwesend, ich bin wirklich bei euch. Und wenn man mal an die Situation des Volkes Israel denkt, dann war die Offenbarung dieses Namens genau das, was sie benötigt haben. Und das hebräische Wort für sein, was dahinter steckt, bedeutet gleichzeitig auch noch werden, wirken und geschehen. Das heißt, da schwingt in diesem Wort noch mit, dass Gott wirklich wirken wird, dass wirklich Veränderung geschehen wird. Daher kann man sagen, beide diese Übersetzungsmöglichkeiten sind richtig. Die Elberfelder Bibel übersetzt es wörtlich, ich bin, der ich bin. Und sinngemäß sagt Gott dort, also sagt er, ich bin da. Gott sagt also zu Mose, ich bin da und dies ist mein Name für alle Zeiten. Und das ist der zentrale Punkt in diesem ersten Abschnitt. Gott ist da. Was bedeutet das für uns? Gott sagt in diesem ersten Abschnitt, dass er für sein Volk Israel da ist. Und gehen wir mal einen Schritt weiter. Viele Jahre, Jahrhunderte später, aus heutiger Sicht etwa 2000 Jahre her, da hat Gott durch seinen Sohn Jesus Christus der ganzen Welt gezeigt, dass er da ist. Und gerade in der Zeit von Weihnachten, nächste Woche erinnern wir uns wieder daran, dass Jesus Christus auf unsere Erde gekommen ist. Deswegen ist ja ein schöner Weihnachtsbaum, der auch bald geschmückt wird. Gestern haben der Jürgen und der Engelbert und ich den hier reingetragen und deswegen riecht es ja auch noch ein bisschen nach Weihnachtsbaum. Nächste Woche ist Weihnachten, wir können uns daran zurückerinnern, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Und wenn du in deinem Leben ganze Sachen mit Jesus Christus gemacht hast, wenn du mit ihm lebst, das hat der Scott eben auch schon gesagt, dann kannst du dir sicher sein, Gott wohnt in dir. Gott ist da, denn sein Geist wohnt in dir. Das hat er in seinem Wort uns zugesagt. Das lesen wir im Neuen Testament an vielen verschiedenen Stellen. Gott ist da. Also dieses Ich bin da ist eine Zusage für das Volk Israel damals. Es ist aber auch genauso eine Zusage für uns heute, wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben. Sein Geist wohnt in uns. Gott ist da. Und das gilt für immer. Und es ist äußerst hilfreich, wenn wir uns diese Gegenwart Gottes in uns immer wieder bewusst vor Augen führen. Und gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, wenn überall Weihnachtsbäume und ne, wir uns das wieder, wie dieses Fest feiern und manchmal auch ein bisschen aus dem Sinn verlieren, warum wir das eigentlich feiern, finde ich es total hilfreich, wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen. Und da will ich uns mal die ein oder andere Hilfestellung geben, wie wir uns das im Alltag immer wieder vor Augen führen können, dass Gott da ist, dass er bei uns ist, dass er in uns wohnt. Und zwar ist eine Möglichkeit, die meisten von uns besitzen ja ein Smartphone. Meinen wir nicht, ich habe gleich noch einen anderen Tipp, auch ohne Smartphone. Und zwar gibt es da ja die schöne Weckerfunktion. Kann man sich einen Wecker einstellen. Und dann gibt es ja auch immer dieses Weckernotiz. Da kann man dann zum Beispiel reinschreiben, Gott ist da. Und dann stellt man sich diesen Wecker irgendwann in der Woche, oder man kann sich auch mehrere stellen, je nachdem, was ihr euch so zutraut. Und dann packt ihr das wieder ein, tut das dahin. Und dann geht ihr so in den Alltag, in die nächste Woche. Und plötzlich, ist, was ist hier los? Ah, wer ruft mich denn jetzt an? Ah, nee, ist ja nur ein Wecker, oh, ich drücke ich weg. Und dann steht da plötzlich, Gott ist da. Und das mitten im stressigen Alltag um diese Weihnachtszeit ist vielleicht mal etwas, um uns wieder neu vor Augen zu führen. Gott lebt in uns und das mal wieder innezuhalten in diesem Moment. Und sich neu vor Augen zu führen, ah ja, Gott ist da und ich möchte das jetzt auch leben und mir bewusst machen, ah, Gott ist da, wir feiern nächste Woche Weihnachten. Er lebt in mir. Und dass wir dann, das kann unseren Tag verändern, dass wir bewusst mit ihm durch den Tag gehen. Ups. Oder es gibt auch noch eine andere Möglichkeit jetzt für die, nicht, wenn jetzt nicht jeder sein Smartphone dafür verwenden möchte. Wenn du zum Beispiel der Ort, wo du morgens das erste Mal bewusst hinguckst, das ist bei jedem Menschen unterschiedlich, bei manchen dauert es eine Minute, bei manchen dauert es, naja, halben Tag. Und dann zum Beispiel auf dem Nachtschränkchen oder neben den Wecker oder an den Badezimmerspiegel, an die Tür, was weiß ich. Da kann man sich einen Zettel hinkleben, wo dann draufsteht, Gott ist da. Und dir bewusst zu machen, wenn du aufstehst oder wenn du das bewusst wahrnehmen willst oder kannst, Gott ist da, er lebt in dir und du willst mit ihm in diesen Tag gehen, mit ihm bewusst dahin gehen. Du kannst dir immer wieder irgendwo, wenn du, wo du im Laufe des Tages Orte hast, wo du immer wieder hinkehrst, kannst du dir auch Zettel hinkleben, dass du immer wieder vor Augen wirst, ah, Gott ist da und ich will mit ihm bewusst leben. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Gedächtnisstützen, was auch immer. Wichtig ist, mein Anliegen dahinter, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass du dir vor Augen führst, Gott ist da und dass du mit ihm durch den Tag gehst, dass du mit ihm bewusst lebst im Alltag. Denn Gott ist da, Gott wohnt in uns, Gott ist bei uns. Und ich will uns dazu auch ein kurzes Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen, wie ich das mal umsetzen konnte. Und das ist auch gar nicht so lange her, ist ein, zwei Wochen her, da habe ich vor dem Kochen gebetet. Und man muss dazu sagen, ich bin nicht wirklich der leidenschaftliche Koch. Habe auch nicht immer viel Spaß dabei. Mir wurde gerade letztens erst wieder unterstellt, ich könnte genau zwei Gerichte kochen. Nudeln mit Soße und Nudeln ohne Soße. Aber das ist natürlich Quatsch. Ich kann noch mindestens ein drittes Gericht und das heißt, geh zu Rialto. Der ist hier in Dabringhausen, ich habe ihn schon sehr in mein Herz geschlossen, schmeckt super. Und ist auch gar nicht mal so teuer. Aber egal. Um wieder zum Kochen zurückzukommen, vor diesem Kochen, das Kochen habe ich nicht vergessen, weil ich mir das mal vor Augen geführt habe, vorher gebetet habe und ich habe was für meine Verhältnisse komplizierteres gemacht, also Nudeln mit Soße, mit Fleischbeilage und noch Gemüse, ist schon High-End für mich, HD. Und habe ich das gemacht, habe vorher gebetet und sonst, ja, habe ich da immer nicht so viel Freude dran, aber in diesem Moment hatte ich wirklich Spaß am Kochen. Ich habe diese Zeit genossen, es war total die angenehme Zeit. Ich hatte auch irgendwie so ein christliches Lied im Hintergrund, im Kopf, also ich habe mir gar nichts angemacht. Und es war einfach angenehm. Ich hatte Freude dabei. Ich konnte es total genießen, in Ruhe und entspannt zu kochen. Und auch danach konnte ich das Essen total genießen. Also ich war quasi mit Gott gemeinsam am Kochen, mit Gott gemeinsam am Essen. Und das hat meinen Tag verändert, also gerade diese Zeit besonders. Gerade in der Hinsicht, dass ich ja nicht so der Megakoch bin. Also da konnte ich mir bewusst machen, Gott ist da. Gott lebt in uns und mit ihm durch den Alltag zu gehen, das lohnt sich. Man muss auch noch dazu sagen, es gibt natürlich keine Garantie, wenn man für irgendwas betet, dass dann alles super und spaßig und fabelhaft läuft. Das ist klar, das ist mir bewusst. Aber ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, wenn wir immer wieder beten, im Alltag immer wieder innehalten, uns immer wieder vor Augen führen, Gott ist da, dass das unseren Alltag verändern kann. Und dazu will ich uns eben ermutigen, dass wir Gott in unseren Alltag mit hineinnehmen, durch Erinnerung, durch irgendwas, denn Gott ist da. Ich komme zum zweiten Teil des Predigttextes. Es gibt ja auch einen zweiten Teil. 2. Mose 3, die Verse 16 bis 22 und ich lese uns diesen Abschnitt. Geh nun und rufe die Ältesten des Volkes Israel zusammen. Sag zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er hat zu mir gesagt, ich habe genau gesehen, was man euch in Ägypten antut. Darum bin ich entschlossen, euch aus diesem Land herauszuführen, in dem ihr so unterdrückt werdet. Ich bringe euch in das Land der Kanaaniter, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn du so zu ihnen sprichst, werden die Ältesten des Volkes auf dich hören. Dann musst du mit ihnen zum König von Ägypten gehen und ihr sollt zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns erschienen. Deshalb wollen wir 3 Tage Reisen weit in die Wüste gehen und dort dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Ich weiß, dass der König von Ägypten euch nicht gehen lässt. Er wird sich durch keine Macht der Welt dazu zwingen lassen. Aber dann werde ich meine Hand ausstrecken und die Ägypter schlagen. Ich werde schreckenerregende Wunder in ihrer Mitte vollbringen. Und dann wird er euch ziehen lassen. Ich werde sogar dafür sorgen, dass die Ägypter euch wohlgesinnt sein werden und ihr nicht mit leeren Händen wegziehen müsst. Alle Frauen aus Israel sollen sich vor dem Aufbruch von ihren ägyptischen Nachbarinnen Silber- und Goldschmuck erbitten und festliche Kleider. Das können dann eure Söhne und Töchter tragen. Auf diese Weise sollt ihr die Ägypter berauben. Also Gott sagt Mose hier, dass er zu den führenden Leuten aus dem Volk Israel gehen soll. Er soll ihnen mitteilen, was Gott ihm gesagt hat. Und die sollen dann gemeinsam zum Pharao gehen. Und Gott sagt Mose auch zu, was er für das Volk tun wird. Er wird sie in das verheißene Land führen. Und in Vers 18 sagt Gott auch Mose zu, dass diese Ältesten von des Volkes auf ihn hören werden. Und das ist überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit, denn Mose ist ein ehemaliger Mörder. Und vor 40 Jahren hat das Volk Israel schon einmal seine Hilfe abgelehnt. Aber Gott sagt Mose zu, dass es auf ihn hören wird. Und das tut es dann auch. Und ich will an dieser Stelle noch einmal kurz auf die 3-Tage-Reisen eingehen aus Vers 18. Das könnte sonst für Missverständnisse führen. Zumindest ging es mir so, als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe oder jetzt gerade wieder gelesen habe. Denn diese Anfrage der Israeliten an den Pharao, das klingt so ein bisschen wie, hier können wir mal eine Woche frei haben, dann gehen wir 3 Tage reisen wir in die Wüste, feiern dort ein Fest zur Ehre Gottes, bringen ihm Opfer dar, dann kommen wir wieder zurück und arbeiten weiter. Aber um so einen Urlaubsausflug aus der Sklaverei geht es hier an dieser Stelle gar nicht. Denn eine 3-Tage-Reise ist eine Art Redewendung für eine lange Reise, die weitreichende Konsequenzen mit sich bringt. Die Israeliten fragen also danach, ob sie als komplettes Volk freigelassen werden können. Und dies war dem Pharao bewusst, als er diese Anfrage von den Israeliten dann bekommen hat. Und in diesem Licht ist auch seine Reaktion und seine Hartnäckigkeit in den folgenden Kapiteln der Bibel zu sehen. Denn nicht ohne Grund bleibt er trotz der klaren Anweisung Gottes und obwohl Gott mehrere Plagen tut, da bleibt der Pharao hart und lässt das Volk nicht ziehen. Denn er befürchtet, dass ihm seine Sklaven, seine Arbeitskräfte verloren gehen. Und er befürchtet vielleicht noch darüber hinaus, dass das Volk Israel auszieht und dann eine eigene Nation wird und sich dann wiederum gegen Ägypten wendet und vielleicht auch noch mit anderen Nationen, die auch gegen Ägypten sind, zusammenschließt. Also der Pharao hatte da auf jeden Fall eine Menge Angst vor. Bei dieser Anfrage geht es also von vornherein um den vollständigen und dauerhaften Auszug des Volkes Israel. Und dann sagt Gott zu Mose in den Versen 19 und 20, was passieren wird. Der Pharao wird das Volk nicht ziehen lassen. Keine Macht der Welt wird ihn dazu zwingen. Aber Gott selber wird eingreifen und die Ägypter schlagen durch furchterregende Wunder. Und dann wird der Pharao eben das Volk ziehen lassen müssen. Und genau das ist das, was dann auch in den folgenden Kapiteln der Bibel passiert, wenn wir das nachlesen. Ab Kapitel 5 geht das bis zu 12, 13, 14. Da schlägt Gott die Ägypter durch 10 Plagen. Es geht los mit Wasser wird zu Blut und dann Frösche, Heuschrecken, 3-tägige Finsternis und was nicht alles. Durch furchterregende Plagen. Und nach der 10. und letzten Plage, dem Tod der Erstgeburt, also die erstgeborenen Söhne und Töchter von den Ägyptern und auch von dem Vieh, werden getötet. Angefangen mit dem Sohn des Pharaos, der dem Pharao auf dem Thron folgen sollte. Die werden getötet Und da merkt der Pharao, okay, jetzt lässt er das Volk ziehen. Er merkt, mit diesem Gott kann er es nicht aufnehmen. Und so befreit Gott letztendlich sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten. Und in diesen Versen hier eben sagt er es Mose zu. Und das trifft dann letztlich auch in den folgenden Kapiteln ein. Das heißt, Gott hat dem Volk Israel gezeigt, dass er da ist. Er hat es unter Beweis gestellt, indem er dem Volk Israel es erst zusagt, was er tun wird, und indem er dann seinen Worten Taten hat folgen lassen und dass er das Volk Israel befreit hat. Also kann man zusammenfassend sagen, im ersten Teil, Verse 13 bis 15, da sagt Gott zu Mose, ich bin da. Und im zweiten Teil stellt er das unter Beweis. Er befreit das Volk Israels. Er sagt das in diesen Versen zu, in den Versen 16 bis 22. Er lässt seine Worten auch Taten folgen. Er hält sich an sein Versprechen. Also Gott ist da und dann rettet er. Was bedeutet das für uns wieder? Das Volk Israel war nicht in der Lage, sich selber zu befreien. Dazu war es nicht stark genug. Das konnte nur Gott selber. Das hat er dann auch gemacht. Gott hat den erstgeborenen Sohn des Pharao sozusagen geopfert, um sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien. Und viele Jahre später, nämlich vor etwa 2000 Jahren, da hat er seinen eigenen Sohn Jesus Christus am Kreuz geopfert, um dich und mich aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Wir selber können uns nicht aus der Sklaverei der Sünde befreien. Wir können uns nicht selber erlösen. Nein, das kann nur Gott. Das hat er möglich gemacht. Indem er vor 2000 Jahren, das, wo wir uns eben nächste Woche wieder daran zurückerinnern, dass Jesus geboren ist, in diese Welt gekommen ist, er hat Jesus gesandt, Jesus ist den Weg für uns gegangen, an dieses Kreuz und hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir frei sein können. Und wenn du schon Ja gesagt hast zu Gott, dann Halleluja, du bist freigemacht von Gott. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann will ich dich dazu ermutigen, dass du dich traust, darüber nachdenkst, diesen Schritt zu gehen. Dass du dir vor Augen führst, ja, damals hat Gott seinen Sohn gesandt und das kann ich für heute mich in Anspruch nehmen. Ich will dich ermutigen, dass du darüber nachdenkst und diesen Schritt gehst. Denn Gott will, dass du frei bist. Genau dafür hat er seinen Sohn vor 2000 Jahren an das Kreuz nageln lassen, damit wir frei sein können. Damit Sünde und Schuld uns nichts mehr anhaben können, damit wir frei sind. Und wenn du schon Ja gesagt hast, dann ist das wunderbar. Und ich will dich dazu ermutigen, dass du dir nochmal kurz vor Augen führst, wie Gott das gemacht hat. Wie hat Gott dich zu sich geführt? Was hat er in deinem Leben vollbracht? Dass du jetzt hier sitzen kannst und wissen kannst, Gott lebt in mir, Gott ist da, er hat mich zu sich gerufen. Wie hat er das gemacht? Und wenn du dir das gerade vor Augen führst, dann will ich dich auch noch dazu ermutigen, noch besser ist es, wenn du das mit anderen teilst, wenn du ihnen sagst, wie hat Gott dich erlöst? Denn du ermutigst dadurch total dich selber, weil du erzählst und merkst, ach, das hat Gott in meinem Leben gemacht. Und du ermutigst auch noch total denjenigen, den du das erzählst. Also ich will dich ermutigen, dass du das auch teilst, das, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Und wenn du noch nicht Ja zu Jesus gesagt hast, dann will ich dir die Chance geben, jetzt hier und heute diesen Schritt zu gehen. Ich will dich ermutigen, dass du dir vor Augen führst, Gott ist da und Gott rettet. Und er möchte das immer wieder tun. Und deswegen möchte ich jetzt Musiker nach vorne bitten. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo du, wenn du noch nicht ganze Sachen mit Jesus gemacht hast, wo du darüber nachdenken kannst, was Gott getan hat. Vor 2000 Jahren hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Er hat ihn geopfert, ans Kreuz genagelt, damit er für unsere Schuld gestorben ist. Wir können frei sein, wir müssen nur Ja zu ihm sagen. Und ich will dich dazu ermutigen, darüber nachzudenken. Wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises nochmal haben. Wir werden 2, 3 Lieder singen. Ich werde hier vorne irgendwo stehen und die Ältesten und vielleicht auch noch Service-Team werden sich hier auch bereitstellen. Du kannst zu uns kommen. Wir können gemeinsam beten, du kannst auch das Gespräch suchen, wie auch immer. Wir sind hier da, damit du Gott dein Leben übergeben kannst, dich ihm hingeben willst, wie auch immer. Ich will dich ermutigen, nutze, ergreife diese Chance. Das ist das größte Angebot, das größte Geschenk aller Zeiten. Wenn wir nächste Woche Geschenke auspacken, das größte Geschenk aller Zeiten ist schon gewesen. Das ist Jesus Christus am Kreuz. Und ich will dich ermutigen, geh diesen Schritt. Denn Gott ist da und Gott rettet. Gott segne uns. Amen.